diesem großen Meeresbewohner in Verbindung gebracht wird. Dass mein ehrenwerter Name einmal auf den Rummelplätzen bestimmten Schauboden ziert, in denen man einen künstlich präparierten Wal ausstellt, hätte ich mir wahrhaftig nicht träumen lassen. Viel lieber wäre ich als vollmächtiger Prophet in die Geschichte eingegangen. Viel lieber hätte ich gehabt, dass die Nachwelt sozusagen innerlich den Hut zieht und vor Ehrfurcht erschauert, wenn sie meinen Namen hört. Aber Geschichtsschreibung aufgenommen worden, der Ungeheuer bezwang, sondern als Feigling, der vom Ungeheuer verschlungen wurde, der zudem noch ungehorsam war, der floh, aber ich will nicht vorgreifen. Bilden Sie sich selbst ein Urteil, wenn Sie meine Geschichte gehört haben. Nur das wollte ich noch sagen. Es muss wohl sein, dass man nichts beides kann. Seine Bequemlichkeit pflegen, seiner Angst nachgeben, seine Wunschvorstellungen verwirklichen und dann aber auch Großes leisten. Ein Gotteskämpfer zu sein, die Geschichte der Geschichte macht und von der Nachwelt geehrt wird. Ich hatte mich für das Erstere entschieden. Also wird wohl auch mein Name immer mit einem leichten Schmunzeln gehört werden. Jona wird immer der etwas verunglückte Gottesheld sein. Die merkwürdige Figur, sozusagen eine komödiantische Gestalt, inmitten der 12 kleinen und 3 großen und noch einer Menge unerwähnter Propheten. Ja, es geht nicht nur um Jona, sondern um Gott und einige seiner Eigenschaften. Das Buch Jona ist nicht nur Jona und der große Fisch. Nein, sondern wir lernen mehr Gott kennen. Und deswegen ist das Buch noch spannender. Aber wie berichtet die Bibel davon? Ihr könnt gerne das Buch Jona aufschlagen. Ich werde zwar nicht die 4 Kapitel lesen, aber immer wieder einzelne Verse. Und wie wir schon gehört haben, Gott schickt Jona nach Ninive. Es ist eine große Stadt mit 120.000 Einwohnern. Ninive war eine Stadt in Assyrien, das wahrscheinlich heute in Irak liegt. Gott möchte, dass Jona in die Stadt geht und ihnen eine Botschaft verkündigt, da ihre Bosheit bis zum Himmel aufgestiegen ist. Aber Jona zahlt das Ticket für die Schiffsfahrt und flieht nach Tarsis, in die komplett andere Richtung. Navi verkehrt rum eingestellt. Es ist, ob Gott dir einen Auftrag nach Hamburg schickt, du aber nach Neapel fliehst. Jona flieht vor Gottes Auftrag. Er möchte nicht mehr seinen Dienst als Prophet ausüben und wehrt sich, indem er in die entgegengesetzte Richtung von Ninive fährt und denkt, kein Bock. Vielleicht floh er, weil er als Jude nicht den Heiden den Glauben predigen wollte und der Glauben nur den Juden gönnte. Aber im Vers 4 lässt Gott einen gewaltigen Wind auf das Meer und es zieht ein großer Sturm auf, sodass das Schiff zu zerbrechen droht. Und die erfahrene Seemannschaft fängt an, um Hilfe zu schreien. Jeder zu seinem Gott, an den er glaubt, und es bringt nichts. Sie versuchen, die Gerätschaft aus dem Schiff zu werfen, aber es bringt nichts. Und ich kann mir vorstellen, dass bei diesem ganzen Stress man gar nicht darauf geachtet hat, wer nebenan steht oder was der nebenan tut. Man kämpft einfach um sein eigenes Leben. Und während der Entsorgung der Geräte entdeckt einer der Schiffsleute, dass Jonas schläft. Nicht irgendeiner der Schiffsleute, nein, sondern der Kapitän des Schiffes. Und was er sagt, ist interessant. Hey du, steh auf und pack an, die Geräte rauszuwerfen. Wir können jede Hilfe gebrauchen, damit wir nicht umkommen. Nein, das hat er nicht gesagt. Er sagt, steh auf, rufe deinen Gott an. Der Kapitän hatte keine Hoffnung mehr, dass das Schiff mit menschlicher Kraft gerettet werden kann und fordert jeden Fahrgast auf, seinen Gott anzubeten. Wieso? Damit dieser Gott, der den Wind beauftragt hat, es stoppt und die Menschenseelen auf dem Schiff rettet. Jeder Passagier sollte seinen Gott anbeten. Und es passierte trotzdem nichts. Dann kommt denen plötzlich eine Idee, nämlich Lose zu werfen, damit man endlich den Schuldigen finden kann. Das ist kein normaler Sturm, auch nicht für die erfahrenen Seeleute hier. Hier kann nur noch Beten helfen. Es muss doch einen triftigen Grund geben, dass dieses Unglück gekommen ist. Gesagt, getan. Ja, das Los fällt auf Jona. Jackpot, Volltreffer, würden wir als Leser sagen. Oder es hat den Richtigen erwischt. Und es werden ihm viele Fragen gestellt, wer er ist und was er so treibt. Die Antwort dann von Jona: Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Wumms! Es reichte nicht aus, dass er ein Hebräer ist und Gott fürchtet. Nein, er sagt noch und nur beschreibt die Eigenschaften Gottes. Den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. An diesen Gott glaubt er. Und wir können in Psalm 139 lesen, ab Vers 2. Psalm 139, ab Vers 2. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie konnte ich mir dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht? Oder verstecke ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht? Dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Wünsche ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zu Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Du hast mich mit meinen Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o Gott, es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Und die Mannschaft hat eine riesige Angst, denn sie haben es erfahren, dass er vor Gottes Angesicht fliehen möchte. Die haben den Psalm 139 kapiert, dass man von einem Gott nicht fliehen kann, der den Himmel, die Erde und die Gewässer geschaffen hat. Und sie stellen die richtige Frage: Was hast du getan? Es macht ja auch total Sinn, vor dem Gott zu fliehen auf einem Schiff, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Was sollen wir denn mit dir machen? Denn der Sturm wird immer heftiger. Und Jona sagt: Nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Jona hat es verstanden, aber er sucht nicht das Gespräch mit Gott. Die Männer versuchten und ruderten mit aller Kraft, aber sie konnten das Schiff nicht kontrollieren, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen die Leute von der Schiffsmannschaft zu Gott: Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um die Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns, denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und ich habe mich gefragt, wieso ist der Jona nicht selber gesprungen? Dann hätten die Männer das einfacher, mit ihrem schlechten Gewissen das zu bekämpfen. Ein Mann ins Meer werfen, da der Tod schon vorprogrammiert war. Vielleicht aber, weil sie mehr von Jona begeistert wären, statt von Gott. Und obwohl Jona trotz des Sturmes nicht zu Gott betete und auch nicht bereit war, selbst in das Meer zu springen, ist Gott gnädig. Sie nehmen Jona und werfen ihn ins Meer. Und wie ein Wunder lässt der Sturm ab. Ja, Jona hätte auch Buße tun können und im Vertrauen auf Gott ins Meer springen. Dann würde sich das Meer beruhigen und es kommt ein Schiff, das in die Richtung Ninive fährt, sammelt Jona auf und alles ist im Lot. Nein, der Regisseur Gott hatte einen besseren Plan. Wäre der Plan vielleicht so gelaufen, hätten die Männer sich wahrscheinlich nicht bekehrt. Hätten die Männer sich nicht zu Gott gewendet, hätten sie nicht gebetet. Und als die Männer Jona ins Meer geworfen haben und das Meer sich beruhigte, können wir in Vers 16 die Reaktion lesen. Die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten den Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Gott ist so gnädig und hat einen großartigen Humor. Es ist, als ob Gott zu Jona sagt: Du willst mich herausfordern? Du willst nicht deinen Dienst als Prophet ausüben? Dann werde ich meine Allmacht und Gnade noch zusätzlich anderen Heiden zeigen. Die Menschen auf dem Schiff werden meine Macht über das Meer erfahren und ich werde dich gebrauchen, damit du mich beschreibst und die Menschen mich kennenlernen und anbeten werden. Gottes Wirken und Handeln hört nicht auf, nur weil Jona ungehorsam ist. Er erweist sich groß in diesem menschlichen Versagen. Jona dachte jetzt, das Leben ist jetzt rum. Aber Gott ist mit Jona noch nicht fertig und bestellt einen großen Fisch. Der verschlingt Jona und er muss 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches verbringen. Jona wollte auf dem Schiff seine Ruhe haben und Gott ermöglicht ihm die Ruhe, aber im Bauch eines Fisches. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Ja, auf dem Schiff gab es die schöne Meeresluft und man konnte sich sehr gut entspannen, bevor der Sturm kam und für Unruhe bei der Schiffsmannschaft sorgte. Jetzt aber im Bauch eines Fisches, total stinkig, ungemütlich, kalt, vielleicht auch stickig warm, dunkel und in der Tiefe des Meeres. Erst nach 3 Tagen und Nächte fängt Jona an zu beten. Erst als er merkt, dass er ganz tief gesunken ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Jona betet, lese ich die Verse ab Kapitel 2, Verse ab 6. Das Wasser reichte mir bis an die Kehle. Die Umflut umschloss mich, Schilfgras umschlang meinen Kopf. Bis zu den Wurzeln der Berge bin ich hinabgestiegen in das Land, dessen Riegel hinter mir geschlossen waren auf ewig. Doch du holtest mich lebendig aus dem Grab herauf, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich des Herrn und mein Gebet drang zu dir, zu deinem heiligen Tempel. Die nichtigen Götzen verehren, verlassen den, der ihnen Gutes tut. Ich aber will dir opfern und laut dein Lob verkünden. Was ich gelobt habe, will ich erfüllen. Vom Herrn kommt die Rettung. Ja, vom Herrn kommt die Rettung. Rettung heißt, sich aus der Gefahr befreien, in Sicherheit bringen, bewahren. Und in Hebräer 9,28 steht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. 2. Timotheus 4,18. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und aushelfen zu seinem himmlischen Reich, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und Gott befiehlt den Fisch, Jona aufs trockene Land auszuspeien. Und beauftragt Jona erneut, nach Ninive zu gehen und die Botschaft zu bringen. Und die Assyrer waren einzigartig in ihrer Brutalität. Assyrien war ein ruchloser Feind, der brutal mit Männern, Frauen und Kindern umging. Ihre Armeen zerstörten und plünderten. Sie begruben ihre Gegner bei lebendigem Leibe und ebenso häuteten sie lebendig. Sie stachen die Menschen an scharfen Stangen auf und ließen sie in der Sonne verbrennen. Sie schnitten auch Ohren und Zungen ab. Trotz der Brutalität Ninives war Jonas nicht die Angst vor dem Volk, sondern die Angst, dass Gott ihm Gnade erweisen würde, wenn wir später noch im Kapitel 4 lesen. Die Stadt war groß und man brauchte 3 Tage, um sie zu durchqueren. Und Jona geht einen Tag weit und spricht eine sehr kurze Predigt. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Mehr nicht. Ich weiß, einige der Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene wünschen sich so eine Predigt am Sonntag. Aber so ein kleiner Satz bringt die Leute zum Nachdenken und sie glauben Jona. Keine Aussage, ihr Mörder und Schänder, ihr werdet qualvoll sterben wegen eurer Härte und Brutalität. Nein, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und die Leute fangen an zu glauben. So ein einfacher Satz bringt die Leute zum Nachdenken. Bei Gott ist nichts unmöglich. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in ein Sacktuch. Ein Sacktuch ist ein rauer Stoff, der aus Haaren gemacht und für Säcke und plumpe Kleider genutzt wurde. Wenn diese Kleidung angelegt wurde, war es ein Sinnbild von Trauer oder Reue. Sie wurde direkt auf dem Leib getragen und nachts nicht abgelegt. Oft wird das Umlegen von Sacktuch in Verbindung mit Asche erwähnt. Und nicht nur die Großen sollten fasten und so ein Sacktuch anziehen, sondern auch die Kleinsten. Es ist, ob man in Hünfeld sagt, in 40 Tagen und Hünfeld wird zerstört. Und alle Einwohner aus Hünfeld ziehen sich Müllsäcke an. Der 90-Jährige oder das frisch geborene Baby. Und sie sollten nichts essen und trinken. Wie lange sie nicht zu sich nahm, ist nicht geschrieben. Aber diese Botschaft geht natürlich ganz schnell zum König, der auf einem Thron sitzt, und als er diese Nachricht hört, zieht er seinen Königsmantel ab und hüllt sich in ein Sacktuch und setzt sich in Staub. Es reichte nicht aus, dass nur die Menschen das machen sollten. Nein, der König macht einen großen Befehl und sagt: Menschen, Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nicht zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Absolut gar nicht zu sich nehmen. Nicht nur der Mensch, nein, sondern auch die Tiere sollten nichts fressen und trinken. Keine Ahnung, wie die Leute das geschafft haben, das Tier entweder einen Maulkorb anzulegen oder von der Weide oder vom Heu zu entfernen. Das ist ein sehr großer Aufwand. Aber ich finde, jetzt kommt die wichtigste Aufforderung. Sie sollten mit aller Kraft zu Gott rufen, mit Leib und Seele. Sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalt hat. Wir haben gehört, mit welcher grausamen Taten sie ihre Feinde getötet haben. Man hat ihnen die Haut abgezogen. Ob sie lebendig waren oder nicht, war das denen egal. Es waren grausame Mörder und jeder sollte Buße tun. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott von seinem Zorn ab, so dass wir nicht umkommen. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen. Aber wie kann sich Gott verändern, wenn er vollkommen ist? Im Buch Jona ist das Wort Nachem auf Hebräisch geschrieben und bedeutet vor allen Dingen Schmerz empfinden oder es tut mir leid. Die Wendung könnte einfach bedeuten, dass Gott von Mitleid und Trauer erfüllt war, womit jede Veränderung seinerseits ausgeschlossen wäre. Und Gott lässt Ninive nicht zerstören, erstmal, denn die Stadt wird später dem Erdboden gleichgemacht. Dies geschah so gründlich, dass die Überreste der Stadt erst im Jahr 1842 wieder entdeckt wurden. Gott kommt zum Ziel trotz menschlichem Versagen. Und Jona ist total unzufrieden und empört und spricht zu Gott. Diesmal betet er sofort und wartet nicht wie im ersten Kapitel ab. Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und ein barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Jona ist total depressiv, total unzufrieden mit der Entscheidung von Gott und deshalb sieht er keine Motivation und keinen Sinn mehr in seinem Leben und möchte sterben. Und Gott fragt Jona seelsorgerisch: Ist es recht, dass du zornig bist? Und die Reaktion Jona auf diese Frage: Er geht aus der Stadt raus und lässt sich östlich von der Stadt nieder, baut eine Hütte, damit er unterm Schatten sitzen kann und schaut zu, was mit der Stadt passieren wird. Mal sehen, wie der Kinofilm Ninive endet. Gott bestellt ein Rizinus, eine Pflanze, die wegen ihren schnellen Wachstums auch Wunderbaum genannt wird, lässt sie über Jona emporwachsen, damit auch Schatten über seinen Kopf war, und ihn von seinem Missmut zu befreien. Gott gibt Jona Schatten, damit er bessere Laune bekommt. Ja, Jona bekommt auch richtig gute Laune. Es geht ihm gut. Gott bestellt erneut, diesmal einen Wurm, der morgens in die Pflanze sticht, so dass sie verdorrt. Und als die Sonne aufgeht, bestellt Gott wieder, diesmal einen sengenden Ostwind. Und die Sonne sticht Jona so stark auf den Kopf, so dass Jona schlapp wird und an Kraft verliert. Und wieder wünscht sich Jona, dass sein Leben zu Ende geht. Und Gott spricht zu Jona: Ist es richtig, dass du wegen des Rizinus der Pflanze zornig bist? Und Jona sagt: Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und die Antwort von Gott können wir Kapitel 4, Verse 10 und 11 lesen. Und der Herr sprach: Du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging? Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Gott lässt Jona nicht in Ruhe und will ihn erziehen und seine Größe zeigen. Er zeigt mit der Rizinuspflanze, dass Gott alles in der Hand hat. Den Sturm, den großen Fisch, die Pflanze, den Wurm, die ganze Natur hört auf ihn. Gott ist gerecht und gnädig. Jona wollte, dass Ninive für ihre Taten bestraft wird. Bloß keine Gnade. Jona ist der Meinung, es besser zu wissen als Gott. Aber Gott hat den kompletten Durchblick. Wir Menschen werden hier auf Erden Gott nie komplett verstehen. Gottes Plan ist es, dass nicht nur Juden, sondern auch die Heiden Gerechtigkeit und Gnade erfahren. Und in Römer 3, ab Vers 22 steht: Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden. Unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht ist und den rechtfertigt, der das Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun der Ruhm? Es ist ausgeschlossen durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen. Denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Kommt zum Schluss und ich lese weiter vor von Eckhard von Nieden. Ich bin nicht traurig, dass das so ist. Wenn auf mich kein Glanz fällt, dann fällt er vielleicht mehr auf Gott. Und darüber wäre ich glücklich. Zu rühmen ist nicht der ungehorsame Feigling Jona, sondern sein Herr, der trotz des Versagens seinen Propheten mit ihm und durch ihn zum Ziel kommt. Ja, mit ihm und durch ihn. Erst musste er mich zurechtbringen, der heilige und liebende Gott, und dann durch mich die anderen. Römer 11, 36. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.